Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Viktor Kocher war als Nahostkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung der Nachfolger von Arnold Hottinger. Arnold Hottinger war auf Zypern stationiert. Viktor Kocher hat es ihm 1992 gleichgetan. Warum diese Distanz zum Berichtsgebiet?
Es war das geringste Übel in der Region, eindeutig. Kairo war und ist wieder ein Moloch von Stadt mit einer ungeheuren Verkehrsdichte, mit einer sehr hohen Luftbelastung, Schadstoffbelastung. Wir hatten damals ein kleines Kind, wir wollten dem das nicht zumuten. Beirut war anno 92 erst so langsam am Erwachen nach dem Ende des Bürgerkriegs, 90, nicht wahr? War aber weiterhin eine Art syrische Kronkolonie oder Protektorat. Die Dienstleistungen funktionierten schlecht. Telefon, Elektrizität, der Verkehr war eine Misere damals. Das fanden wir nicht funktional und eigentlich auch nicht gut für die Pressefreiheit. Und dann war noch Amman zur Diskussion und Amman gefiel uns nicht. Das war dazu mal eine kleine Stadt mit wenig Charakter, nicht so richtig eine Drehscheibe. Und deshalb haben wir uns für Zypern entschieden. Und wir haben diese Wahl eigentlich nie bedauert, weil Zypern ist sowohl auf Tuchfühlung mit allen Schauplätzen des Nahen Ostens sehr nahe dran, als auch eben etwas auf Distanz, dank dem Stück Meer, das dazwischen liegt. Und ich fand das ungeheuer günstig und beruhigend, mich jeweils auf Zypern zurückziehen zu können nach einer längeren Reise, wo ich mich so wie ein Schwamm vollsog mit Aventure et Mésaventure, das Ganze zu verarbeiten in eine fundierte Analyse, wie es den Leuten nun wirklich geht und wo ihr Schiff hinzieht. Und leider war es auch oft so, dass man konstatieren musste, es steuert in Richtung auf einen Sturm oder in Richtung auf unwirtliche Weltgegenden. Und auch das fiel dann leichter zu sagen, wenn man eben nicht selbst mit einem Ort irgendwie verbunden war, wie Beirut oder Kairo, wenn man dann sagen musste, in Kairo ist die Lage schlecht und sie wird wahrscheinlich noch schlechter. Das konnte man als außenstehender Beobachter von Zypern her leichter so sich selber abbringen und auch sagen.
Viktor Kochers Nachfolger Jürg Bischof berichtet nun aus Beirut. Die schreibende Presse hat gegenüber den elektronischen Medien den Vorteil, dass sie sich mehr dem Hintergrund und der Analyse widmen kann und nicht Ereignisse unmittelbar abbilden muss.
Wir haben dieses Privileg, die Dinge länger ansehen zu können, mehrere Tage, vielleicht mehrere Wochen, uns ein Thema anzusehen, zu recherchieren, es etwas kochen zu lassen auf dem hinteren Brenner, bis sich irgendwie dann die soliden Brocken in der Suppe herausstellen, die wir dann eben erkennen können, worum es wirklich geht. Ich habe großes Vertrauen in das Gute im Menschen und in den Wissensdurst des aufgeweckten Bürgers, der meiner Meinung nach absolut angewiesen ist auf die Dienste solcher Menschen, die sich eben mit den Schicksalen anderer Länder auseinandersetzen und mit dem Common Sense versuchen, die Vorgänge zu verstehen, zu erfassen und auch verständlich zu machen.
Wie hat nun die Welt im Nahen Osten 1992 ausgeschaut, als Viktor Kocher seine Stelle als Korrespondent angetreten hatte?
Der Golfregion ging es relativ gut, weil die Ölpreise anständig waren. Der Iran-Irak-Krieg war damals beendet und die Region einigermaßen stabilisiert. Dank dieser Rivalität zwischen Iran und dem Irak, die damals noch weiterspielte. Das konnte man dann vom Westen aus sich selbst überlassen, weil sich die zwei größeren Mächte in der Region gegenseitig neutralisierten. Das hat sich dann später schlagartig geändert, nicht wahr? In der Levante, Libanon, wie gesagt, noch ziemlich stark unter der syrischen Fuchtel. Und in Palästina gab es damals nicht mal als ein Ding, das man in Anführungszeichen überhaupt hätte benennen können. Es handelte sich damals eindeutig um Israel und seine besetzten Gebiete. In den besetzten Gebieten ging es den Leuten materiell gesehen nicht allzu schlecht. Sie hatten sehr viel mehr Möglichkeiten als heute, in Israel als Lohnarbeiter Geld zu verdienen. Der Lebensstandard Cisjordaniens und Gazas war damals einigermaßen akzeptabel. Aber das Gegenstück ziemlich düster. Politische Rechte der Palästinenser waren überhaupt nicht in. wer in den besetzten Gebieten als Palästinenser sich stark machte, als Sprecher oder auch nur als Mitglied irgendeiner palästinensischen politischen Organisation, wurde von den Israeli aktiv verfolgt und mit Gefängnis bestraft. Mitgliedschaft in der PLO kostete ein Jahr Gefängnis. Das hat sich dann später mit dem Friedensprozess ziemlich geändert. Aber das Paradox für uns, das Traurige, Erschreckende ist, dass wir heute zwar von palästinensischen Bürger und nationalen Rechten reden können. Die Palästinenser selbst reden sehr laut darüber. Sogar der amerikanische Präsident sagt es bis zur Langeweile mittlerweile, dass es einen palästinensischen Staat braucht für eine Lösung. Aber auf der Seite des Alltags und des Auskommens geht es den Palästinensern so schlecht wie kaum je. Die Wirtschaft im Gazastreifen ist im totalen Taumel, im Absturz in ein tiefes Loch, wegen einer Blockade, die nicht nur die Israeli gegen den Gazastreifen aufrechterhalten, sondern auch die Ägypter und die politisch unterstützt wird von Europa und von Amerika, welche beide finden, gegen terroristische Organisationen müsse man vorgehen, das könne man nicht dulden, man müsse sie mit Sanktionen belegen und so weiter. Sie bestrafen das ganze Volk des Gazastreifens damit. Und in der Westbank, in Cisjordanien, geht es etwas besser, aber auch nicht allzu viel, weil die Israeli dort ein etwas subtileres Mittel haben, die Gegenden abzuschnüren mit ihren Straßenkontrollen, die die einzelnen Städte und Ortschaften voneinander trennen, die Cisjordanien als Ganzes von Israel trennen und den Palästinensern den Zugang nach dem israelischen Kernland verwehren. Güter, die in Cisjordanien produziert werden, sind nicht konkurrenzfähig wegen aller dieser Kontrollschikanen. Die Transport- und Kontroll- und sogenannten Sicherheitskosten sind sehr groß. Und das heißt, dass ein Kilo Kartoffeln, das in Cisjordanien produziert wird, nachher auf dem Weltmarkt halt einfach um so und so viel teurer wird als ein Kilo Kartoffeln aus einem anderen Land, auch aus Israel, weil diese hohen Sicherheitskosten nicht draufgeschlagen haben.
Wirtschaftlich hat sich also die Lage der Palästinenserinnen und Palästinenser seit Beginn der 90er Jahre verschlechtert. Politisch ist man, von einiger Rhetorik abgesehen, auch nicht viel weiter, im Gegenteil. Vergessen sind die Zeiten, als man nach den Verhandlungen in Madrid und später in Oslo 1993 von einem Friedensprozess gesprochen hat. Davon will heute niemand mehr etwas hören. Viktor Kocher hat in seinen Berichten aus den palästinensischen Gebieten und aus Israel regelmäßig die einseitige Parteinahme des Westens für Israel hervorgestrichen. Zum Abschluss seiner Korrespondententätigkeit im Nahen Osten schrieb er in seinem letzten Artikel folgenden letzten Satz:
Solange der große Schwindel weitergeht, der Gerechtigkeit vorgibt und die Bevorzugung Israels meint, muss sich das blutige Szenario von der israelischen Militärmaschinerie, die das bedrohliche palästinensische oder arabische Gegenüber mitsamt seiner Bevölkerungsbasis in Trümmer schlägt, immer wieder von Neuem abspielen.
So schreibt Viktor Koch in seinem letzten Artikel als Korrespondent im Nahen Osten unter dem Titel «Palästina, der große Schwindel». Der 11. September 2001 hat die Welt und ganz besonders den Mittleren Osten verändert. Der Anschlag auf die Twin Towers in New York und das Pentagon in Washington.
Als Reaktion darauf haben die Amerikaner gesagt, wir müssen die Glaubwürdigkeit, wir müssen die Abschreckungskraft Amerikas wiederherstellen. Wir müssen beweisen, dass wir eine respektable Militärmacht sind in der ganzen Welt und insbesondere im Mittleren Osten. Der Einmarsch hat perfekt funktioniert. Binnen weniger Tage und Wochen war die Armee von Saddam Hussein zerschlagen. Und was die Amerikaner aber nicht überschaut haben und woran sie auch keinen Gedanken verschwendet haben, war die Tatsache, dass der Krieg eigentlich erst nachher begann. Denn Saddam Hussein hat offensichtlich gar nicht ernstlich daran gedacht, Widerstand zu leisten im Sinne eines traditionellen Kriegs einer Armee gegen die andere, weil er sehr klar sah, dass die Amerikaner haushoch überlegen waren mit ihren modernen Mitteln gegen seine eben doch ziemlich ausgelotterte Armee. Er hat gesagt, die Armee soll sich möglichst auflösen Und wir werden dann eben Widerstand im Sinne eines Guerillakriegs mit Nadelstichen und so weiter machen. Und damit hat er den Nagel tatsächlich auf den Kopf getroffen. Seit ihrem Einmarsch hatten die Amerikaner und haben sie immer noch mit einem Widerstand von irakischen Gruppierungen und Gruppen zu kämpfen. Sie sehen zwar ihren Feind fast nie. Dieser Feind ist quasi unsichtbar, schlägt aus dem Hinterhalt zu, Heckenschützen, versteckte Bomben, Autobomben. Dieser Widerstand ist auch kaum mehr zu überblicken. Das sind Gruppen und Gruppierungen der verschiedenen Bevölkerungsbestandteile des Iraks sind da am Werk. Es sind ehemalige Basisten, es sind sunnitische Islamisten, es sind schiitische Islamisten und aber insbesondere auch eben diese eingesickerten islamischen Dschihad-Extremisten aus allen Ländern der arabischen Halbinsel. Ihre These war, Irak ist ein Kriegsschauplatz. Auf diesem Kriegsschauplatz erklären wir den Dschihad. Wir erklären den Dschihad als Pflicht aller Muslime im Widerstand gegen die, was sie Kreuzfahrer nannten, also die westlichen Invasoren, die Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten, Briten, Franzosen, Italiener, Dänen, wer immer da dabei war, Australier, nicht wahr? Es war eine Koalition von mehreren Dutzend westlichen Kräften, die da die Besetzung des Iraks unterstützte. Und diese Dschihadisten sagten, wir müssen diese modernen Kreuzfahrer vertreiben. Und es steht schon im Koran, erschrecke die Feinde Gottes, erschrecke die Ungläubigen, damit sie zum rechten Glauben finden. Und dieses Erschrecke betrachteten sie als Rechtfertigung eben ihrer Erschreckungsmethoden, ihres Terrorismus. Und daraus wurde eine Unkultur der übelsten Art, diese Bombenanschläge mitten in Märkten, mitten auf belebten Kreuzungen, mitten in Warteschlangen von Freiwilligen für die Sicherheitskräfte der irakischen Regierung und so weiter. Möglichst viele Tote, möglichst gezielt unter einer der verschiedenen Religions- oder ethnischen Gemeinschaften, in der Hoffnung, dass man dann eben einen neuen Bürgerkrieg unter diesen Gemeinschaften anstacheln kann. Sunniten gegen Schiiten, Schiiten gegen Sunniten, Araber gegen Kurden, Kurden gegen Araber, andere Minderheiten gegen die Mehrheiten, Iraker gegen die Qaida-Leute. Solange Krieg geführt wird, hat der Dschihad, haben diese Qaida-Leute eine Basis, haben sie ihre Schlupfwinkel in diesem Lande. Solange die Amerikaner dort sind, haben sie eine ideologische Rechtfertigung für ihre Präsenz. Und das ist die beste Plattform, die diese Leute sehen, mit der Vorstellung, den westlichen Einfluss in der ganzen Nahostregion zurückzudrängen. Oder eben in der Hoffnung, schließlich die Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten überhaupt aus der Region zu vertreiben, die amerikanische Flotte aus dem Golf zu vertreiben, die amerikanischen Besetzer aus dem Irak, die amerikanischen Partner der verschiedenen Emirate und der Saudis aus diesen Ländern und letzten Endes eben die Israeli aus Palästina zu vertreiben. Das sind die ideologischen Ziele dieser Qaida-Leute und das war eben die autochthone Reaktion auf den amerikanischen Irak-Feldzug. Das war die Sache, die die Amerikaner überhaupt nicht bedacht haben, die sie nicht vorausgesehen haben und mit der sie weiterhin zu kämpfen haben.
Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt. Es gibt eine Zentralregierung, die eine einigermaßen demokratische Legitimierung für sich beanspruchen kann.
Und die Rolle der Amerikaner reduziert sich weitgehend nun darauf, eben diese Zentralregierung zu stützen, zu stärken, möglichst in der Hoffnung, innerhalb der nun von Präsident Obama gesetzten Fristen, also im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres, die Amerikaner eben weitestgehend oder überhaupt aus dem Irak abzuziehen, um diesen Mühlstein um den Hals endlich loszuwerden.
Die arabische Welt hat in einer breiten Öffentlichkeit bei uns keine sehr gute Presse. Auch der Islam nicht.
Hier haben wir wieder das Problem des Plakativen, nicht wahr? Der elektronischen, insbesondere des Fernsehens, welche eben Bilder zeigt. Und die Bilder berühren eben meistens Krisenherde, berühren Bombenanschläge, wo unschuldige Frauen und Kinder und Männer in Stücke gerissen werden. Im Namen des Islams. Die Täter sind verblendete Dschihad-Extremisten, die nach dem Urteil einer sehr erdrückenden Mehrheit aller Muslime den Islam für die widerlichsten Zwecke total missbrauchen und total missinterpretieren. Und es liegt nun eben an Leuten wie der schreibenden Zunft, darauf hinzuweisen, wie nun die Mehrheitsverhältnisse sind und wer hier nun von Islam reden darf und wer eigentlich Anführungszeichen brauchen sollte. Nicht wahr? Was die Qaida als Islam bezeichnet, ist doch eine massive Pervertierung einer im Wesentlichen sehr toleranten und sehr großzügigen Religion. Die Presse gegen die Araber ist schlecht, würde ich meinen, weitestgehend aus Missverständnis. Die Leute sind der arabischen Sprache nicht kundig, sie kennen die arabische Kultur kaum und sie haben eben Mühe damit zu verstehen, dass in Gottes Namen eben nicht alle Menschen gleich sind. Araber sind anders als Europäer, Muslime sind anders als Christen. Sie beten zwar zum gleichen Gott, aber sie haben andere Praktiken. Ein besseres Verständnis der arabischen Welt und eben insbesondere eine erhöhte Toleranz gegenüber anderen Kulturen würde sehr viel fördern. Leider wird genau dieses Verständnis, wird diese Toleranz natürlich sabotiert und hintertrieben durch Extremisten jeglicher Art. Osama bin Laden ist ein Übel der schlimmsten Art. Es gibt viele, die ihm nachfolgen und denken, je klarer und je schärfer und je deutlicher schwarz-weiß die Thesen und Vorschriften, Handlungsvorschriften sind, desto besser, je einfacher. Und aber genau eben je einfacher und je plakativer, desto brutaler und desto intoleranter ist das Ganze. Und ich denke, in Gottes Namen werden wir viel Energie darauf einsetzen müssen, eben zu erklären, dass die Dinge nicht schwarz-weiß sind, sondern eben, dass sehr viele Grautöne zwischen den einzelnen Polen liegen und dass letzten Endes die Schönheit der Welt und das Wunder der Menschheit genau in diesen vielen Farben und diesen Grautönen liegt. Und dass die Menschheit dann am schönsten ist, wenn das Konzert oder das Gemälde dieser Grautöne möglichst ungestört spielen kann.
Viktor Kocher. Den Konflikt zwischen Libyen und der Schweiz kann man aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Da sind die unterschiedlichen politischen Systeme, da ist ein Machtspiel, wir haben Erdöl und ihr braucht es, da stehen aber auch sehr viele kulturelle Missverständnisse im Raum.
Ich denke, wir erleben hier einen Konflikt von zwei nicht miteinander kompatiblen Systemen. Deshalb sind wir so hilflos. Wir Schweizer leben und operieren in einem staatlichen System, wo die Rechte festgeschrieben sind und respektiert werden müssen und wo Prozeduren gelten und wo auch Magistraten und eben Behörden sehr klare Regeln haben und sie befolgen. Diese Behörden operieren dann auch aus einer Weltsicht, wo sie glauben, dass der zwischenstaatliche Verkehr eben solchen Regeln gehorcht, die festgeschrieben sind und aus denen man nicht ausbrechen darf. Und sie begegnen nun einem System wie dem libyschen, das zwar einen Behörden- und Verwaltungs- und Staatsapparat hat, dessen Repräsentanten tatsächlich die Kunst beherrschen, nach diesen Regeln des zwischenstaatlichen Verkehrs zu spielen, das aber von einem Machtapparat, insbesondere von einem Mann, nämlich Muammar al-Gaddafi himself, beherrscht wird, welcher sich und seine Macht nach einem ganz anderen System organisiert und der in einer ganz anderen Welt lebt, nämlich einerseits in einer Welt der Stammes- und Clanloyalität und andererseits in einer Welt der Armeeoffiziere und Sicherheitsdienste. Und Gaddafi hat ja seit seinem Coup von 1969 sehr klar demonstriert, dass er die hohe Kunst des Machterhaltens bestens beherrscht. Er ist mittlerweile einer der am längsten an der Macht gebliebenen Herrscher dieser Welt. Und er glaubt natürlich daran, dass seine Handlungsprinzipien eben das strenge Ziehen unter Offizieren, das Verteilen von Privilegien unter Sicherheitsagenten, die das Regime stützen, das Einsetzen von Revolutionskomitees, deren einzige und Hauptaufgabe ist, eben genau dieses System, so wie Gaddafi es konzipiert, zu stützen und es gegen innere und äußere Feinde zu schützen. und eben auch die Stämme und die verschiedenen Clans durch das Ausgeben von Privilegien, sagen wir Handelsprivilegien oder andere wirtschaftliche Pfründe, sich anzubinden und loyal zu halten. Und nun kommt dieses Problem mit der Schweiz, wo einer der Söhne dieses großen Herrschers in Genf in die Mühlen der Justiz gerät, weil er sich missverhält. Und die Schweizer Behörden haben versucht, sich nach ihrem eigenen Reglement und ihren Gesetzen nun mit diesem Mann auseinanderzusetzen. Das ist für einen Herrn wie Gaddafi Majestätsbeleidigung, Beleidigung der herrschenden Familie. Und entsprechend ist Gaddafi beleidigt und will die Schweiz und jeden Schweizer dafür bestrafen, dass sie ihn und seine Familie beleidigt haben. Und für diesen Fall gibt es in der Schweiz kein Reglement.
Die schweizerischen Institutionen sind für derartige Situationen nicht vorgesehen und entsprechend hilflos ist die Regierung. Viktor Kocher war während 17 Jahren Korrespondent im Nahen Osten und ist nun wieder zurück in der Schweiz. Welche persönlichen Erfahrungen mit den Arabern bringt er mit nach Hause? Was hat er dort gelernt?
Ich komme mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der arabischen Welt zurück. Weinend, weil ich eigentlich den Eindruck gewonnen habe, in der Konfrontation mit dem Westen, und es besteht eine Konfrontation und Rivalität der Araber mit dem Westen, ist der Westen, wenn ich das nun so global sagen darf, nicht wirklich daran interessiert, dass die Araber es schaffen, dass die Araber heraufkommen, dass die Araber zu einem vollwertigen Konkurrenten, Partner heranwachsen. Denn der Westen profitiert natürlich davon, den Arabern hochwertige Industriegüter zu exportieren und sie mit teuren Erdöl-Dollar abgegolten zu behalten. Erdöl-Dollars in Milliardenhöhe in das westliche Bankensystem gepumpt zu sehen und so weiter, weil die lokalen und regionalen Anlagemöglichkeiten der Araber nicht ganz den Bedürfnissen entsprechen und so weiter. Also hier sehe ich eine Rivalität und irgendwo eine unfaire Partnerschaft. Ich hoffe, das wird sich einmal ändern. Das lachende Auge ist, weil ich eigentlich bereichert nach Hause komme. Ich finde, ich habe ein ganz großartiges Geschenk gekriegt von vielen arabischen Freunden, die ich im Herzen trage und die mich gelehrt haben, eben, dass es einen Umgang mit dieser Welt und mit dem Dasein hienieden gibt, der nicht so durch feste Reglemente, Gesetze und Prozeduren geregelt ist, weil es eben in den meisten arabischen Ländern eine so große Zahl von Vorschriften und Gesetzen und von, Kujonierungsmechanismen gegen die Bürger gibt, durch eine vollkommen ausufernde Bürokratie, durch eine böswillige, nutzlose Bürokratie, einen unterdrückenden, ausbeutenden Staat, dass der Bürger überhaupt nur die Möglichkeit hat, sich im kleinen Kreise oder eben als Individuum durchzuschlagen, sich einen Weg zu suchen, in Nachbarschaftshilfe oder innerhalb eben der Familie des Clans eine Insel zu schaffen, innerhalb dieser Bürokratie, wo man leben kann, sich einen Weg zu suchen, sich eine Pfründe zu schaffen, wo man überleben kann. Und das bedingt eben, dass diese Leute sehr viel großzügiger sind im Ganzen. Wenn man in einem arabischen Land am Morgen aufsteht, ist der Tag nicht so strukturiert wie bei uns. 9.15 Uhr kommt der Milchmann und um 10.20 Uhr habe ich ein Rendezvous beim Doktor. Und genau um 10.15 Uhr kommen die Mittagsnachrichten, wo mir erklärt wird, was der Bundesrat zu seinen genau festgesetzten Terminen behandelt hat. Es ist voller guter und böser Überraschungen. Ich setze mich in den Wagen und versuche ins Stadtzentrum zu gelangen. Es ist Stau. Und ich weiß nicht, wann ich ankommen werde. Ich habe zwar einen Termin, aber wenn ich halt nicht um 11 dort bin, dann bin ich halt um 12 dort und der Arzt wird sofort verstehen, wenn ich sage, ja, ich konnte halt nicht. Und er wird mich deshalb trotzdem dran nehmen und wird mich großzügig behandeln. Wenn ich zu einem Gesprächstermin komme, setze ich mich hin und man wird mich fragen, ja, wie geht es auch? Und magst du Kaffee oder magst du Tee? Und bevor überhaupt mein Geschäft zur Sprache kommt, bringt man mich ein bisschen in Wärme, nicht wahr? Man redet sich warm, man macht sich gegenseitig ein paar Komplimente. Und okay, der Europäer findet das Zeitverschleiß, Aber ich habe gelernt, dass das nun eben eine Art und Weise ist, eine Brücke zu Leuten zu bauen, an die ich sonst überhaupt nie herangekommen wäre. Man tauscht ein paar Freundlichkeiten aus. Ja, wie geht's den Frau und Kindern? Und was macht der Garten? Sprießen die Blumen? Iraner zum Beispiel lieben Blumen über alles. Ein Gespräch über die Rosen im Garten ist immer erfolgreich und ist immer schön, weil Blumen etwas Schönes sind. Es kann sein, dass ich mich nachher eine halbe Stunde fetze mit dem Herrn über irgendein Thema oder weil er mich über den Tisch ziehen will, dass ich mich mit ihm balgen muss. Aber wir haben uns zuerst mal angenähert und es war eine schöne Atmosphäre. Und es ist irgendwie auch in der unglaublichsten, in der düstersten Ecke des Alltags, in der unglaublichsten Krise, in der unlösbarsten Notlage ist es eine Möglichkeit, einen Scherz zu machen und mal zu lachen und mal großzügig zu sein. Ja, bitte gehen Sie doch zuerst durch die Tür, ich komme nachher. Und das macht ein Leben in einer absolut unmöglichen Lage eben irgendwo lebenswert. Und ich finde, diese Kunst müssten wir Europäer in vermehrtem Maße auch erlernen. Ich bin allen Freunden dankbar, die mir diese Kunst beigebracht haben. Ich hoffe, ich werde sie nicht verlieren. Hier in dieser Welt, wo die Hälfte des Jahres düster ist, im Nebel oder unter Wolken, das ist der Schatz, den ich nach Hause gebracht habe. Und ich hoffe, ich werde einen Teil davon verteilen können an Freunde und andere, die ich nicht so genau kenne. Und ich hoffe, er bringt Ihnen was.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.